Heute, ihr Lieben, müsst ihr wirklich sehr gut aufpassen. Es wird ein bisschen komplizierter, aber es kann sein, dass ihr danach wirklich schlauer, schneller, effizienter und einfach besser lauft. Alles dazu jetzt im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, heute haben wir eine Spezialfolge, mein lieber Philipp, ne? Grüße nach Kenia, glaube ich, ganz spannend wird. Und für dich heißt es ja jetzt eigentlich nur, lebst du noch? Also ihr könnt es nicht sehen, aber Philipp hat ein rosafarbenes T-Shirt an und eine, wie soll ich es nennen, eine rötlich-braune Wandfärbung hinter sich. Aber ich kann sein Gesicht nicht unterscheiden von diesen Farbschattierungen. Was ist los? Was machst du da?
Ja, das beißt sich hier ein bisschen wahrscheinlich gerade mit der Wandfarbe, mein T-Shirt. Es tut mir leid, Ralf. Ich weiß, ich hätte eine halbe Stunde eher da sein wollen. So haben wir uns verabredet. Aber du weißt ja, in Kenia gehen die Uhren anders und kaum bin ich da, geht auch meine
Uhr. Schon bist
du
Afrikaner, ne? Zack.
Schon bin ich im Geiste Afrikaner. Nein, es ist halt, weißt du, wir sind jetzt heute an einem Dienstag. Also ich bin quasi erst Sonntag hier angekommen, zumindest in unserem Camp. Und ich habe festgestellt, Punkt 1, 2400 Meter Höhe ist immer noch ziemlich krass. Punkt 2, das Höhenprofil oder das Streckenprofil bei diesen Dauerläufen hat sich irgendwie auch nicht so ganz geändert. Das hatte ich irgendwie leichte Erinnerungen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass man ja dann immer, wenn man aus Kenia abreist nach 4 Wochen, relativ fit ist und vergisst, dass wenn man ankommt, dass das am Anfang immer verdammt hart ist einfach. Und ja, was soll ich sagen? Heute, ich dachte, ich wollte eine 18er Runde laufen, 17, 18 und eventuell verlängern. Hab aber unterwegs gemerkt, man ist ja nach 2 Jahren, verblassen ja dann doch manche Distanzen hier. Habe ich nach so der 2 Drittel der Runde gemerkt, dass das Ende noch lange nicht in Sicht ist. Und nachdem es dann 7 Kilometer noch mehr oder weniger bergan ging, ja, war ich zu spät, Ralf. Ich kam ehrlich gesagt ja erst um 11 Uhr meiner Zeit an und musste aber dann noch duschen und kurz was trinken und war auch ziemlich kaputt, muss ich sagen. Also selbst das vermeintliche lockere Laufen ist halt in Kenia nie einfach. Also da können wir auch gerne nochmal wahrscheinlich vielleicht nächste Woche oder so Felix hier einen Podcast dazu holen, der hier gerade neben mir aus der Dusche kommt. Für den ist es das erste Mal in Kenia und ich glaube, der macht gerade ähnliche Erfahrungen, dass einfach schwer ist, einen niedrigen Pulsbereich überhaupt zu erreichen.
Ja, wobei, also von Felix habe ich bis jetzt ja nur Fotos und Videos gesehen, wo er, ja, bis auf an eurem Ankunftstag, als Richard Ringer euch überrascht hat mit einem Video, ja, ansonsten hat Felix nur auf dem Mofa gesessen, ja, also hinten drauf auch noch und hat Fotos und Videos von dir gemacht.
Also. Das stimmt, Felix, der Felix macht das ja geschickt, der muss man natürlich sagen, er lässt sich einmal mit mir ablichten von Richard Ringer, wenn wir hier laufen, dann sieht das so aus, als ob er hier auch jeden Tag so seine 30 Kilometer abarbeitet. Und sonst fährt er einfach nur auf dem Motorrad hinter mir.
auf jeden Fall hast du ja jetzt die Führung übernommen in unserer Strava-Challenge. Ja? Also da bist du jetzt auf jeden Fall schon mal top of the pops, aber auch, weil du jetzt alles reinstellst. Das hast du ja gesagt, du wolltest das ein bisschen mal dokumentieren, was du so in Kenia jetzt in deinem Trainingslager treibst. Ne?
Genau, also das haben ja auch manche Leute gefragt, ob ich wirklich nur immer gefühlt 60 Kilometer in der Woche laufe. Muss ich natürlich sagen, ich habe jetzt nicht jede...
Das ist aber eigentlich Kenyan-Style, ne? Die schreiben ja nur die Sachen auf, die intensiv sind. Alles andere ist ja für die nur irrelevant. Zeitvertreib. Irrelevant, genau.
Ja. Das stimmt auch, ja. Ich habe natürlich jetzt nicht auf Strava jede oder das komplette Training online gestellt, aber ich hatte jetzt mir überlegt, dass das vielleicht für die Leute zu Hause ja mal ganz spannend sein kann, zu sehen, was wir hier in 4 Wochen machen und deshalb, genau, stelle ich jetzt mal auch normale Easy Runs und was auch immer halt online und dann wird das natürlich ein bisschen auch auf unser Challenge-Konto einzahlen, aber das war jetzt nicht der Ursprungsgedanke meinerseits, sondern einfach, dass die Leute mal sehen, was wir hier so in einer Marathon-Vorbereitung abtrainieren und ich gebe jetzt schon mal den Hinweis für die Leute, die eben sagen, sie sind auf Strava und sie interessiert das. Guckt nicht aufs Tempo. Das Tempo ist hier oftmals nicht ganz so schnell, weil, wie gesagt, sehr hoch, 2400 Meter Höhe, vor allem aber auch nicht das einfachste Geläuf, was den Untergrund anbelangt und vor allem die Höhenmeter. Ich glaube, ich hatte gestern morgens eine 20, nachmittags eine 12 und ich glaube, mit den beiden Einheiten schon 430 Höhenmeter. Also man kann das ja dann mal ein bisschen weiterrechnen, wie viele Höhenmeter man da in so einer Woche macht. Und das ist tatsächlich hier auch echt, echt anstrengend.
Aber es bleibt ja trotzdem sehr spannend, was die Addition halt an jetzt ja sowieso zweimal die den Tag trainieren plus Höhentraining plus auch eine andere Grundbefassung mit Laufen, was die halt verändert im Vergleich zu Hause trainieren?
Ja, also natürlich hast du hier den ganzen Tag, ich muss mich um nichts kümmern, hier klar, wirst versorgt, bestens versorgt mit Essen etc. Du hast natürlich wirklich die Möglichkeit, hier Essen, Schlafen, Trainieren als Lifestyle wirklich auch so zu leben. Das heißt aber natürlich nicht, dass du dich im Training zwangsläufig besser fühlst. Die Bedingungen hier sind natürlich auch sehr viel härter, als wenn ich zu Hause trainieren würde. Und das ist aber natürlich auch gewollt, sage ich jetzt mal. Man geht ja mit Absicht irgendwo hin, wo man vielleicht auch, also das muss ich jetzt versuchen gut zu umschreiben. Natürlich sind die Trainingsbedingungen gut, aber die Trainingsbedingungen sind auch ungleich viel härter als zu Hause. Wie gesagt, durch weniger Sauerstoff in der Luft, durch sehr profilierte Wege. Man macht halt hier auch sehr viel Kraftausdauertraining einfach passiv mit bei jedem Lauf, bei jedem Training. Und man will ja auch sich, sagen wir mal, schwierigeren Bedingungen aussetzen, die einen ja dann hoffentlich auch besser machen, wenn man dem Körper eben dann auch die entsprechenden Regenerationsphasen zwischendurch auch geben kann. Und Essen hier ist einfach, aber es ist trotzdem einfach wahnsinnig genial, ne? Also kommst hier an, am Sonntagnachmittag haben wir noch einen kleinen Snack dann hier zu uns genommen, bevor wir dann laufen gegangen sind, die erste Runde. Und dann ist halt, wenn du da in so eine Mango reinbeißt, die hier halt wirklich wahrscheinlich vom Nachbarn vom Baum ist, das ist geschmacklich nicht zu vergleichen mit den Mangos, die man bei uns kaufen kann. Und das ist halt eigentlich alles, was du hier isst, ist relativ, ich sag jetzt mal, ausgewogen von Möglichkeiten. Klar, du kannst hier auch irgendwie ein bisschen Fleisch, gibt es hier schon auch, so Chicken oder manchmal seltener auch mal irgendwie ein bisschen Rindfleisch. Ansonsten verschiedenste Kohlenhydratquellen, die natürlich für uns hier auch wichtig sind, um hier die Tage zu überleben. Aber Reis, seltener vielleicht auch mal Nudeln. Gestern gab es auch Ugali, was Felix auch das erste Mal probieren konnte. Der berühmte ist sozusagen, ja, wie so Maisbrei. Aus Maismehl wird das eigentlich gemacht, schmeckt jetzt nach nicht so viel, sage ich jetzt mal, außer was du halt dann dazu isst. Und ansonsten halt natürlich auch viel Spinat und Gemüse, was halt hier aus der Gegend ist. Und das ist halt alles theoretisch ja, wie soll ich sagen, ist ja Bio hier, ne? Das ist vom, wie gesagt, hier von den Farmern hier in der direkten Umgebung. Und das ist schon, trägt auch viel dazu bei, dass man sich einerseits wohlfühlt, aber ich glaube auch dem Körper natürlich das gibt, was er auch braucht. Man isst hier tendenziell natürlich auch wenig Süßigkeiten, weil gibt's hier nicht. Es gibt hier schon auch Nachtisch nach dem Abendessen mal. Dann gibt's halt vielleicht irgendeine Art Apple Crumble und irgendwie einen frischen Obstsalat. Aber du isst natürlich jetzt hier auch, hier gibt's jetzt auch nicht so Supermärkte, wo du dann dir, was weiß ich, noch eine Tafel Schokolade kaufen kannst oder so.
Ja, wobei, über Kuchen hatten wir mit Benny schon mal gesprochen. Das wird ja
den
doch.
Den gibt's hier.
Ja, wollte ich gerade sagen, das wird ja dann doch geliefert, ne? Ja.
Den gibt's hier schon am Nachmittag auf jeden Fall.
Ja, ja. Das also ist das, dieses Motiv triggert ja unsere Gemeinde sehr stark. Ne? Das hast du ja in den ganzen Fotosessions, die uns ja immer zugeschickt werden, vielen Dank dafür, also vor allem mir, vielen Dank dafür, gesehen. Das ist so ein Thema, das beschäftigt die Leute stark, ja, aber natürlich auch alles, was mit deinem Training zusammenhängt. Und so ein Trainingscamp, egal jetzt für Amateur oder Profi, hat ja so einen anderen Reiz noch, nämlich, dass man guckt, was machen die anderen so. Kannst du dich dem entziehen, wenn die ganzen anderen Jungs da rumdonnern?
Nee, auf keinen Fall, weil man ja auch immer interessiert ist, was die Kollegen, die Konkurrenten, wie auch immer man das bezeichnen möchte, machen. Das ist ja durchaus auch immer spannend. Es ist, natürlich sind wir irgendwie Konkurrenten, aber es ist auch zumindest, das vielleicht kurz nochmal zur Einordnung, wir haben ja auch nach wie vor noch einige deutsche Athletinnen und Athleten hier bei uns auch im Camp, die werden jetzt aber alle oder die meisten peu à peu dann abreisen. Das ist jetzt nicht so, dass man da nicht zusammen trainieren könnte. Also tatsächlich war es relativ schnell so. Ich glaube, am ersten Tag schon direkt, dass Tom oder Hendrik, also Tom Gröschler, Hendrik Pfeiffer, ja auch angeboten haben, dass sie mir ihren Trainingsplan schicken, dass man guckt, ob man da irgendwo Einheiten findet, die man dementsprechend auch zusammen machen kann. Renato Canova, mein Coach, ist ja hier bei uns auch im Camp. Mit dem essen wir auch zumindest immer abends. Und da sind natürlich viele Leute drumherum, die Julian Wanders Gruppe, Amanal trainiert relativ viel gerade in Renatos Gruppe mit Julian und dementsprechend hat man natürlich viel Austausch auch über Training, was gemacht wurde oder was ansteht und das ist für mich natürlich auch nach wie vor immer total spannend, sich auch mal mit anderen Leuten zusammen zu trainieren und sich da auch auszutauschen. Und tatsächlich gestern beim zweiten Dauerlauf, seit wir hier sind, ist halt auch so, du findest auch komplett random Trainingspartner. Also ich habe auf halber Strecke meines 20 Kilometer Dauerlaufs einen kenianischen Läufer eingeholt und auch überholt, der halt einfach, glaube ich, einen easy Jog gemacht hat. Und dann hat er aber relativ schnell, ich habe das ja dann gehört, seine Geschwindigkeit etwas erhöht und dann nicht, um mich jetzt wieder auszukontern, sondern ist einfach mit mir mitgelaufen. Und dann haben wir uns halt so ein bisschen unterhalten, was er halt so macht. Und dann hat er auch gesagt, ja, er hatte gestern hätte er einen Crosslauf gehabt, den Eldoret, da gibt es so den bekanntesten Crosslauf in Kenia, der heißt Discovery Cross, wo halt eigentlich viele so junge Talente versuchen, auf sich aufmerksam zu machen. Der lief bei ihm wohl nicht so gut, da musste er wohl aussteigen nach Rennhälfte. Und dann hat er aber auch natürlich gefragt, wie weit oder wie lange ich noch laufe. Und dann habe ich gesagt, ja, so noch 10. Na, er hatte aber schon 17. Und dann meinte, ja, ganz wird er mit mir in Milch mitlaufen, aber wir können ja mal noch 5, 6 Kilometer zusammenlaufen, bevor er dann irgendwo wieder abbiegt. Und das ist natürlich hier immer durchaus möglich, dass du da auch total zufällig Leute triffst und mit denen du zusammenlaufen kannst.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt, ne? Ach, ich habe schon 17, aber die 10 laufe ich noch mit, ne? Und schon bist du in der Überforderung. Ja. Das geht ja auch schnell. Also, ne?
Ich habe dann auch gesagt, du, also ich kann jetzt nicht noch irgendwie, also bei mir reicht, glaube ich, 20 heute Morgen erst mal. Aber der sah total entspannt aus. Und weißt du, ich laufe hier halt in kurzer Hose und T-Shirt oder heute Morgen sogar in einem Trikot, weil es heute richtig warm war. Viele von den Jungs und Mädels hier aus Kenia, ey, 25 Grad, kein Problem, Long Tide, Regenjacke mit Kapuze auf. Also das ist auch so ein Phänomen, was ich noch nicht so ganz durchdrungen habe, aber vielleicht kriege ich das in den nächsten 4 Wochen raus, was es damit auf sich hat. Ich sag mal so 6.30 Uhr, wenn gerade die Sonne aufgeht, lass ich mir das noch eingehen, weil nachts wird es hier schon kühl, da hast du vielleicht auch 11, 12 Grad, aber halt, wenn du um 10 Uhr laufen bist und da hat es irgendwie schon 22, 23, 24 Grad und mir läuft es einfach nur runter im Trikot und kurze Hose, da habe ich mir gedacht, Jungs, was ist mit euch los eigentlich? Aber das ist ja so der Style hier auch irgendwie.
Ja, und so ein Trainingslager ist natürlich auch immer was Spannendes, um sich die Aufgaben, die man als Hausaufgaben mitgenommen hat, dann in die Trainings- und Alltagspraxis umzusetzen. Und wir hatten ja in der ersten Spezialfolge mit unserem Partner Kurix halt schon ein paar Dinge mitgenommen mit der Lisa, die wir besprochen haben. Heute vertiefen wir das Ganze nochmal mit dem Mann, der das Ganze erfunden, erdacht und auf die wirtschaftliche Basis gesetzt hat, nämlich mit dem Gründer der Firma. Das, Philipp, ist natürlich jemand, der kommt eher aus meinem Lager. Der war nämlich mal ein sehr erfolgreicher Triathlet und ist aufgrund einer Überlastungsverletzung dann ins Business rund um den Sport übergewechselt.
Das ist richtig und wir freuen uns, dass Björn Gustafsson heute Zeit für uns gefunden hat. Das wird das weiß ich jetzt schon, super spannende und wahrscheinlich auch sehr detaillierte Einblicke, die wir da bekommen werden in Laufökonomie und Biomechanik. Und in diesem Sinne würde ich sagen, holen wir den doch jetzt mal zu uns dazu.
Ja, Björn, schön, dass du zugeschaltet bist. Wir sind ja wieder über den Globus mehr oder weniger verteilt. Wie ist denn das Wetter in Hamburg? So ähnlich wie bei uns heute, so dass man lieber drin bleiben möchte oder musstest du oder durftest du schon raus?
Ja, Philipp und Ralf, erstmal danke, dass ich dabei sein kann. Das ist ja doch eine Ehre, hier bei euch im Podcast Gast zu sein. Also vielen Dank. Und ja, das Wetter in Hamburg ist wie immer super. Ne? Hamburg ist ja sowieso die Stadt mit den meisten Sonnenstunden und dem blauesten Himmel. Nee, also so irgendwie Februar, Januar braucht ja kein Mensch bedeckt. Gestern war ein super Tag. Nee, warte mal, Sonntag war ein super Tag. Blauer Himmel, so die Rückseite eines Orkantiefs, das genießt man denn hier immer. Aber ansonsten ist der Winter hier einfach, den brauchst du nicht. Ne?
Nee, aber also, wenn wir schon bei guten Marketing-Ideen sind, ja, hast du irgendeine Idee, wer das überhaupt erfunden hat mit den Sonnenstunden und Hamburg? Also irgendwann muss es ja mal irgendwann irgendwie eine Statistik gegeben haben, die jemand aus dem Hamburger Stadtmarketing so lange rumgedreht hat, bis das bei rausgekommen ist.
Ich weiß nicht, ich glaube, das hängt vielleicht tatsächlich irgendwie, Fehmarn, eine Ostseeinsel, oder eben auch Sylt sind ja wohl so irgendwie, da gibt es die meisten Sonnenstunden Deutschlands und vielleicht ist es mal irgendwie in die Tasche gerutscht und hat so ein Hamburger, der auf Fehmarn oder auf Sylt war, mitgenommen und seitdem heißt es in Hamburg die meisten Sonnenstunden. Nee, also Hamburg ist so mit dieser ganzen Strömung, was von der Nordsee so kommt, das ist echt im Winter so schlimm. Willst du nicht tot über den Zaun hängen mit dem Wetter? Also da lobe ich mich, da würde ich schon lieber irgendwie richtigen Winter, richtige Kälte, klirrend, kalt, blauer Himmel so und nicht so ein, oh, so ein Nichtswetter. Weißt du, hier kannst du flüchten im Grunde
genommen. Sag mal, bevor wir dann zu unseren eigentlichen eher, sagen wir mal, berufs- und laufspezifischen Themen kommen. Du hast im Vorgespräch gesagt, du bist aber trotzdem mit dem Fahrrad gekommen. Ist das jetzt dem Verkehr zu entfliehen, ökologischer Ansatz oder schon im Rest des Sporttreibens?
Also ich, das ist doch ein ganz klar ökologischer Ansatz. Ich fahre immer Fahrrad. Ich versuche alles zu meiden. In Hamburg sowieso, hier willst du nicht mit dem Auto fahren. Und ich fahre immer irgendwie in der City mit dem Fahrrad. Du bist gefühlt doppelt so schnell mit dem Fahrrad hier in der Stadt und hast ja auch viel mehr Erlebnis. Ne? Ich fahre hier irgendwie so richtig schön die Alster runter, ganz tolle Radstrecke bis ins Büro. Und das genieße ich schon sehr. Das ist so meine 15 Minutes of Fame jeden Morgen. Und Autofahren versuche ich schon, so klein wie möglich zu halten. Fand ich früher deutlich toller, Auto zu fahren. Heute ist Radfahren mein Favorite, ganz klar.
Die Leute, die uns heute zuhören, Björn, die kennen natürlich jetzt schon Kurex, weil da haben wir ja schon mit Lisa vor einigen Wochen sprechen dürfen. Aber die haben natürlich noch nicht so das Gesicht dahinter, den Gründer sozusagen. Und da ist ja immer ein super Einstieg, wenn man erklärt, was du eigentlich davor noch gemacht hast. Denn du bist ja auch sportlich sehr aktiv gewesen in deinen jüngeren Jahren, muss man sagen. Und zwar teilst du eine Leidenschaft, nämlich mit Ralf, weil Ralf auch hier und da gerne mal zumindest eine Halbdistanz noch macht. Aber du warst richtig leistungssportmäßig im Triathlon aktiv früher. Also zu den Anfängen eigentlich auch der Anfangszeit des Triathlon-Hypes, oder?
Ja, mit Badehose quasi, ne? Badehose und Top und
Oldschool.
Und die ersten Wettkämpfe noch quasi mit Riemchenpedalen, Ralf. Kennst du vielleicht? Doch, du kannst es noch kennen. Und tatsächlich auch Sturzriemen hat man da noch gehabt. Ich weiß nicht, kennt ihr das noch, diese Bilder von Bernard Finot, diesem Rennradfahrer, meine Sportart. Ich komme vom Schwimmen. Ich bin irgendwie alter Schwimmer, mit 6 ins Wasser geschubst worden und dann hieß es, okay, du schwimmst ab sofort. Und dann wurde das natürlich irgendwann langweilig, so mit 12, 13. Und dann war in meiner Heimatstadt Neumünster im Norden Deutschlands, das war dann so eine kleine Triathlon-Hochburg. Da kam dann so Dirk Aschmoneit, das war früher dann so der erste Europäer, der die Top 10 auf Hawaii geknackt hat, der war eben bei uns im Schwimmverein und die Jungs trainierten da und es formte sich so eine Triathlon-League da irgendwie und ich nun irgendwie so 12, wow, Triathlon irre, mega, das muss sein. Und dann habe ich angefangen, das zu trainieren. Als Schwimmer fiel einem es ja leicht, Schwimmer können nicht laufen, Philipp, so, dass es immer Wahrheit.
Ich bin auch viele Läufer nicht schwimmen, muss ich sagen.
Ja, genau. Radfahren können sie alle. Und das scheint irgendwas, also Laufen fiel mir wirklich sehr, sehr schwer zu Beginn, muss ich sagen. Mit 16 irgendwie die ersten deutschen Jugendmeisterschaften fanden dann statt. Die habe ich dann gewonnen unter der Trainingsägide von Dirk Aschmoneit, der dann so mein Trainer war. Dirk vertrat früher das Trainingsmittel viel hilft viel. Wenn wir von viel reden, dann reden wir von wirklich viel. Also ich habe dann in Spitzenzeiten auch gerne so 35 Nettostunden Training runtergerockt. Aber dazu am Ende, um das schon mal vorzunehmen, nicht empfehlenswert war, weil mit 23 hat mein Körper dann einfach gesagt, so jetzt ist Feierabend. Ne? Also das war dann einfach so eine Sehnenbandverletzung, die mich dann mit 23 dazu zwang, arbeitslos zu werden. Also hast ja nichts mehr, wenn du vorher Profisportler warst und das eben so extrem wie im Triathlon. Aber ja, mit 16 deutscher Jugendmeister und dann nahm das seinen Lauf. So, dann ging das voran. Das waren ja eben noch diese wirklich, wow, die Pionierstage im Triathlon. Ne? Da hat man der Scott Aero Lenker wurde da erfunden und Grip Shift, also so die erste Drehschaltung vorne am Lenker und Scheibenräder und Tree Spokes und dann kamen die ersten Carbonrahmen, also mega spannend und das war natürlich der Mega-Hype, die Mega-Sportart, trainiert dann auch in San Diego, also das war dann the place to be. Heute ist es so ein bisschen Fuerte. Heute fahren sie alle nach Fuerteventura zum Trainieren oder eben nach Spanien, Südspanien. Aber früher war es ganz klar, da bist du nach San Diego gefahren, da lebten dann Mark Allen, Scott Tinley, die lebten da und mit denen hast du dann eben auch zusammen trainiert da im Pool beim UCSD. Also es war eine geile Zeit und du bist dann eben 18, 19 war ich so in der Zeit. Kannst du dir vorstellen, wie dich das dann irgendwie prägt, ne? Und so von so einer pulsierenden, hippen, freakigen Sportart, immer natürlich noch total exotisch. Und da warst du dann so dabei. So, genau.
Triathlon. Du hattest ja auch die Zeit, mit den ganz großen Haudegen, Zeck und Aschmoneit, ja, also die ja zu dem Zeitpunkt schon Top of the World waren, ja, mit denen hast du ja, glaube ich, sogar zusammen gelebt eine Zeit lang, ne, so WG-mäßig.
Genau. Ja. Mit denen haben wir Wolfgang Dietrich auch noch. Also wir hatten eine Vierer-WG in San Diego im Trainingslager und haben dann, ich war dann der Youngster, ne? Ich war dann immer das Küken, ich habe immer abgekriegt. Also die waren ja alle so 3-4 Jahre älter und das ist natürlich, oder 5 Jahre älter. Und du bist denn so 18, du bist noch so Junior, 18, 19, 20 und die natürlich irgendwie die Großen. Hast natürlich immer die Sprüche von ihr abgekriegt, ganz klar.
So, dann verfolgen wir mal so grob die Lebenslinien weiter. Der Jürgen Zeck hat jetzt einen, glaube ich, ganz gut laufenden Trainingsbetrieb auf Thailand.
Ja, in Warm. Hat er alles richtig gemacht.
Genau, der hat eine Menge richtig gemacht, glaube ich auch. Ja, eine sehr erfolgreiche Athletin, eine Englisch-Schweizerin in die Weltklasse geführt zuletzt. Wolfgang Dietrich, wenn ich richtig weiß, lebt in Boulder als Schwimmtrainer. Das ist auch nicht so schlecht. Dirk Aschmonat weiß ich nicht. Und der du bist jetzt großer Unternehmer und hast es als einziger von allen geschafft.
Weiß ich gar nicht. Also Dirk Aschmonat in San Diego ist da so Marketing-Chef von so einer Nutrition-Company. Also die machen so Nahrungsmittelergänzung. Da ist er so ein bisschen irgendwie über Powerbar früher reingerutscht. Also auch in den USA geblieben. Und ich habe irgendwie aus der Not eine Tugend gemacht. Ich habe mich dann verletzt mit 23, war zwischendurch auch tatsächlich der erste deutsche Triathlon-Weltmeister. Also 1989 fanden in Avignon die ersten Triathlon-Weltmeisterschaften statt. Ich muss lachen, weil es immer so irgendwie das erste war und das war alles gerade so. Ja, und da bin ich dann natürlich auch gestartet und da bin ich dann Junioren-Weltmeister geworden. Das war natürlich irgendwie ganz cool. Habe ich gar nicht so, wow, das war alles irre. Ne? Hat total Spaß gemacht. Fiel ja auch leicht in den Jahren noch so Sport zu machen. Ja, und mit 23 verletzt und dann erstmal Sport studiert. Erstmal 2 Jahre bräuchte ich so ein bisschen Orientierung, habe mit 25 dann angefangen, Sport zu studieren in Kiel, also im Norden. War schon immer sehr dem Wassersport verfallen, deshalb war für mich auch ganz klar, dass ich jetzt nicht nach Köln oder sonst wohin gehe und da Sport studiere, sondern immer irgendwie so als Fischkopf. Ich habe tatsächlich von Wolfgang Dietrich auch mal so eine Plastiktüte, in eine durchsichtige Plastiktüte einen abgeschnittenen Fischkopf vor einem Wettkampf, vor dem Start in die Hand gedrückt bekommen. Von Wolfgang Dietrich. So, der ist ja nun Schwimmtrainer, Edge, das hat er nun davon. Aber so einen echten Fischkopf.
Gab es auch einen sinnvollen Hintergrund?
Nö, nur weil ich immer Fischkopf genannt wurde.
Also, das ist das Form der Motivation.
Er wollte mich einfach so ein bisschen schädigen.
Ja, irgendwie. Wir hatten ja letzte Woche eine sehr schöne Folge über Motivationstraining mit der Kaya Schöpf. Könnt ihr gerne nochmal reinhören. Das ist auf jeden Fall, sagen wir mal, eher die Holzhammer-Methode der Motivationspsychologie. Ja, aber ich lese schon aus deinen Schilderungen, dass das so in dieser speziellen WG der Outcome war, ja, dass da 4 Monstercharaktere aufeinander geknallt.
Ja, das war ja, ich meine, mit Jürgen Zeck gab es ja auch so viele Geschichten. Erstmal diverse Frauengeschichten, die immer, naja, egal. Aber auch, habe ich auch im anderen Podcast schon mal erzählt, Jürgen hatte auch immer in der WG so einen Rieseneimer, so einen 2-Kilo-Eimer Peanut Butter. Crunchy Peanut Butter stehen. Also ihr kennt diese Jumbo-Becher, die man so in Amerika bekommt. Und da hat er dann oben auf dem Deckel mit Edding raufgeschrieben, The Secret of My Success. Jürgen war auch immer pummelig, ne? Aber so, ja, genau, das war Peanut Butter. Aber wir waren gerade, Philipp, du hast was sagen. Entschuldigung.
Nee, also ich Peanut Butter bin ich dabei. Also bin ich auch großer Fan tatsächlich. Vielleicht muss ich noch größere Mengen davon essen, dass es meinen sportlichen Erfolg noch ein bisschen weiter pusht auf jeden Fall.
Du kannst es auf jeden Fall vertragen. Also feuerfrei. Also guten Appetit.
Ja, sag mal, und dann hast du Sport studiert und hast schon gesagt, genau. Du wolltest eigentlich wassernah sein, kommst vom Schwimmen und bist dann im Prinzip bei der Disziplin gelandet, wo du gesagt hast, ja, das war eigentlich gar nichts. Und jetzt kümmerst du dich schwerpunktmäßig um Läufer, um Laufen.
Ja, das ist schon wild. Genau. Also Laufen, ich komme vom Schwimmen, Laufen fiel mir am schwersten. Da habe ich mich auch verletzt. Also bei so einem langen Trainingslauf in San Diego, so eine Schienbeinkanten ja, Problematik, also die Periost an der Tibia am unteren Schienbein auf der Innenseite vom Knöchel hat sich abgelöst. Durch. Ja. Das ist also ein Prozess, das machst du über 3-4 Jahre, läufst du also nur noch mit Schmerzen. Und irgendwann war es dann so weit, dass die sich wirklich abgelöst hat, da unten ein kompletter Entzündungsherd. Und dann war erst mal 2-3 Jahre an schmerzfreies Treppensteigen nicht zu denken. Also nur mal so, also da war es dann komplett aus. Radfahren ging nicht mehr, Schwimmen, selbst das umströmende Wasser, wenn du so einen Kaulbeinschlag geschwommen bist, hat schon so an Schmerz ausgelöst, dass du einfach nur gedacht hast, nee, das, ja, okay, das war es dann auf einmal. Und ja, mit 25 dann angefangen, irgendwie Sport zu studieren und dann bin ich, wie der Zufall das so will, bei einem Orthopädie-Schuhtechniker gelandet. Also du musst ja irgendwie ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Ist ja nicht so, dass man sich beim Triathlon was auf die Seite legen konnte. Man konnte davon leben, alles wunderbar, super Zeit. Aber gut, als das dann vorbei war, der Sport, und denen die Sponsorengelder nicht mehr gezahlt wurden, dann standst du natürlich auch da und hattest quasi nichts. Und insofern gejobbt beim Orthopädie-Schuhtechniker, Sportwissenschaften angefangen zu studieren. Und dann habe ich schon relativ schnell gemerkt, das war ein sehr innovativer Betrieb. Die hatten, das muss man sich vorstellen, das ist ja schon 30 Jahre jetzt her, der hat schon seinerzeit so Videolaufanalyse betrieben. War einer so der ersten Betriebe in Deutschland. Natürlich alles so mit einer Videokamera von hinten und VHS-Kassetten, alles noch sehr, sehr rudimentär. Und hat dann Läufer natürlich damit versorgt, also mit den Ergebnissen, die dabei rauskamen. Und das war natürlich eine ganz junge Disziplin in der Sportwissenschaft, die überhaupt nicht in der Literatur jetzt irgendwie beschrieben war. Und da habe ich mich dann drauf gestürzt, weil das war dann so eine intrinsische Motivation, dass ich mir gedacht habe, wow, vielleicht findest du ja den Grund für dein Leid und kannst es anderen Menschen ersparen, dass denen auch so sowas passiert. Das war so der Antrieb. Und dann habe ich das Studium genutzt, ja, und die Bibliothek und einfach irgendwie Ausschau gehalten. Es gab ja auch noch kein Internet so damals, ne? Wir reden hier von 386er Rechnern und 28.8er Modem, als ich angefangen habe zu studieren. Also da war die Beschaffung mal eben von Wissen, weiß Gott, schwieriger. Aber na, man hat sich so seinen Weg dann durchgegraben. Und da habe ich dann auch irgendwie nachher meine Abschlussarbeit mit eigenen Probanden und eine tolle Untersuchung irgendwie dazu gemacht. Und dann einfach gemerkt, wow, das ist irgendwie so mein Ding, Laufen, Laufbeschwerden, Laufverletzungen biomechanisch auf den Grund zu gehen, weil das ist ja so eine Schnittstelle. Die Orthopädie ist hauptsächlich statisch, jetzt sowieso sehr chirurgisch angehaucht, weil die Studiengänge zusammenliegen und du warst immer in so einer Hybridwelt irgendwie unterwegs. Physiotherapie so auf der anderen Seite, hast so eine Schnittstelle gebildet. Ja, und das war einfach spannend und toll. Und weil es da eben auch noch nichts gab und die Technologie sich ja nun auch entwickelte. Und wir kommen ja von von alten Videokameras, VHS. Also ihr wisst, wenn ihr heute noch so VHS Aufnahmen, PAL-Norm. Ich will jetzt nicht hier mit Pixelzahlen euch irgendwie voll quatschen, aber Ralf, du kommst noch aus dieser Welt. Versus heute 4K. Ja, was sich da getan hat in der Videoanalyse. Und jetzt sind wir natürlich far beyond. Jetzt sind wir in der dreidimensionalen Welt. Und das ist natürlich total spannend, das irgendwie zu begleiten. Und dann, im Wissensbereich hat sich da gar nicht so viel getan. Das ist also eher im Technologiebereich, ne? Zur Bewegungsanalyse. Und ja, du musst halt unheimlich viel Verständnis auch vom Laufen selber haben. Also verletzt zu sein hilft.
Das heißt, du hast dann, wann hast du sozusagen Curex gegründet? Hieß das immer schon deine Firma Curex? Und ihr seid dann eingestiegen mit der Videoanalyse-Software, quasi für Händler beispielsweise?
Ja, stimmt. So eine Software stand schon. Also wann habe ich es gegründet? Ich habe erst mein Studium fertig gemacht und bin dann tatsächlich am letzten Tag des Studiums morgens noch irgendwie die letzte mündliche Prüfung gehabt und nachmittags mit einem Entwickler die erste Software gemacht. Also ich habe dann eine Software entwickelt, die so 7 Schritte abfragt. Also was für einen Fußtyp hast du und wie ist deine statische Beinachse, deine dynamische Beinachse, wie stehen deine Füße ein- oder auswärts rotiert, kommst du in die tiefe Hocke, musstest du auch machen, diesen Funktionstest
mit großem Erfolg
bei uns. Und dann kannst du sagen, damit...
Ich brauche Bilder, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir ja veröffentlichen, gibt es ja die Bilder schon.
Also genau.
Schaut euch das an.
Sehr schön, Ralf. Wir haben gestern Abend
Die Unterschrift bei uns zu dem Funktionstest von Philipp war Trauerspiel, glaube ich.
Ja, ja. ja, das wurde mir auch gesagt. Also da fehlt es an Flexibilität noch und nöcher. Genau, gestern Abend ist auf kurex.de das Video hochgeladen worden. Also für alle, die Lust haben, Philipp ins tiefe Innere zu schauen und seine tatsächliche Laufwelt, also ich meine die biomechanische Laufwelt anzuschauen. Und das Outcome, was damit passiert ist, der ist herzlich eingeladen bei uns auf dem Instagram-Account kurex.de, ja, mal reinzuschauen. Das ist ein langes Video, Philipp. Also deine Leiden werden
ausführlich dokumentiert.
In der Tiefe.
Ja. Behandelt.
Nein, ist ja spannend. Ist ja spannend. Du weißt ja, wir haben ja auch kurz gesprochen, als du hier warst. Das ist natürlich echt irre. Du läufst wie ein Wahnsinniger. Ja, aber irgendwie diese Sachen, wie kann ich es nochmal, das Quäntchen irgendwie besser machen, ist ja auch schwierig. Also so laufen, angeboren irgendwie, aber wie kann ich es verbessern? Super schwierig,
ne? Super schwieriges Thema. Aber umso spannender eben auch diese Tests und dann auch natürlich das 5D-Lab so mal zu erleben und diese Insights zu bekommen, also für mich auf jeden Fall. Und deshalb, wir werden auf jeden Fall den Instagram-Account von kurex.de natürlich hier auch noch verlinken in den Shownotes, um euch auch mal zu zeigen, dass schnell laufen eine Sache ist, aber das nicht automatisch heißt, dass man auch super effizient ist oder dass man super beweglich ist, sondern dass es da natürlich auch beispielsweise bei mir natürlich Baustellen gibt, an denen ich auch zukünftig noch arbeiten kann.
Ja. Es ist sehr spannend, Björn, dass du im Prinzip ja Verarbeitung ja deines eigenen
Traumas.
Traumas, genau. Ja. Das ist ja tatsächlich so. Immer noch so nah da dran bist, ja. Also meine Idee ist jetzt, du hast halt dein Leiden genutzt, um anderen Leiden zu ersparen, oder geht es in erster Linie inzwischen um Effizienz?
Um Leid. Es geht noch um Leid mehr. Also es ist tatsächlich, das ist auch so unsere Mission. Ich möchte, das ist so die Mission, die ich irgendwie in der Company habe, Menschen ein Leben lang verletzungsfreies oder spaßvolle Bewegung ermöglichen. Geht gar nicht um Verletzung, es geht mir halt, ich bin halt ein totaler Sportenthusiast, ne? Also ich liebe es, jedes Jahr eine neue Sportart zu lernen. Sei es Tennis, sei es Kitefoilen, also jetzt hier auf diesen Foilen irgendwie übers Wasser zu gleiten und so. Es gibt so viele neue Sportarten, die mir irgendwie entstehen. Und ich liebe es, das zu lernen und auch irgendwie so in so einem Status reinzukommen, wo man sagt, so ja, das ist jetzt schon mal ganz okay. Man hat ja auch einen gewissen Anspruch. Ich würde ja heute kein Triathlon mehr machen, weil mein Anspruch würde dem nicht genügen, ne, jetzt irgendwie als X-ter da ins Ziel zu kommen. Nee, also es ist schon eher so, dass ich Menschen wirklich helfen möchte, verletzungsfrei zu bleiben. Und mit ganz viel Gehirnschmalz, den ich da reingesteckt habe, in die Produkte, die wir dann letztendlich auch kreieren. Also ich bin eigentlich eher so der Produktmacher. Firmengründung, wie war das? Ich habe dann also angefangen, so eine Software zu entwickeln, die so einen Test inne hatte, und bin dann los und habe versucht, aus diesen Laufläden zu verkaufen und gesagt, hier, guck mal, das ist jetzt die neue Welt der Laufanalyse. Das fanden die jetzt noch nicht sofort richtig toll, weil die haben alle irgendwie ihren Verkaufsprozess gehabt. Und dann habe ich dazu auch angefangen, Seminare zu geben, also Biomechanik überhaupt mal from ground up zu erklären und die Zusammenhänge zu vermitteln. Wieso Muskulatur, wenn du das machst, warum überhaupt entstehen dir Schmerzen? Warum hast du Muskelkater beim Bergablaufen oder nach dem Bergablaufen zum Beispiel? Total easy. Muss man halt nur verstehen, ne? Muskulatur konzentrisch, exzentrisch, also wann bremst eine Muskulatur, wann beschleunigt sie dich? Und das sind eigentlich so super Running Essentials, englisch ausgedrückt, aber das musst du einmal verstehen. Und dann wird Laufen so eine mystische Bewegungsform. Gehen können ganz viele interpretieren. Also Ganganalyse ist sehr gut beschrieben in der Literatur. Aber beim Laufen wird's schwierig, ja, weil da kommt dann auch die Kadenz mit dazu, da kommt dann die Flughöhe mit dazu, also wie ist deine Auslenkung des Körperschwerpunktes und so weiter und so fort, ne? Also so Geschwindigkeit spielt eine Monsterrolle. Sprinter haben bis zu 5,5-faches Körpergewicht was die auf den Boden bringen. Ja, beim Langstreckenläufer sagt man immer 2,5-faches. Sprinter 5,5. Das macht den Sprinter aus. Kurze Bodenkontaktzeiten und maximale Kraftentwicklung, die du auf den Boden bringst. Also so, naja, kannst dich stundenlang mit befassen, auf jeden Fall. Ja, und das war's dann. Erstmal Lehren, biomechanische Seminare geben plus eine Software entwickelt, die hat dann auch sehr gut Anklang gefunden im Bereich der Orthopädie. Und insofern war ich erstmal die ersten 8, 9 Jahre in der Orthopädie unterwegs und habe den ganzen Orthopäden erstmal so Sportwissen beigebracht. Für die war das eine neue Disziplin. Viele Orthopädie-Schuhtechniker oder machen ja immer noch Sportversorgung. Wenn ihr heute verletzt seid, latscht ihr zum Orthopäden und dann heißt es irgendwie, ja, hier geh mal zum Orthopädie-Schuhtechniker und meistens kriegt man dann halt irgendwie auch noch eine Einlage mit verordnet. Ja, die funktioniert mal gut, mal schlecht. Das kann man eigentlich nicht so richtig voraussagen. Und ja, und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt machst du mal selbst deine eigenen Insoles, deine eigenen Einlagen, weil alles irgendwie hier so auf dem Markt, irgendwie ist das jetzt alles total oldschool. So ging das dann richtig los, das Business.
Sag mal, und wenn du jetzt zum Beispiel beim Hamburg-Marathon an der Strecke stehst, ja, dann schaust du ja nicht in erster Linie nur auf lachende Gesichter, nehme ich an, sondern du hast ja dann auch deinen professionellen Blick, ja, also du schaust auf das, genau, den analytischen Blick, also schaust auf, was passiert da unten mit den Beinen, mit Füßen und so weiter. Jubelst du dann und sagst, hurra, alles potenzielle Kunden, oder sagst du, ach du Jemine, warum macht ihr das hier und dann auch noch 42 Kilometer lang? Ich möchte jetzt natürlich, weil, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, aber das ist so ein Motiv hier, ja, ich verstehe halt nicht, warum Menschen, die sehr lange dafür brauchen, potenziell, also so wie ich oder ähnliche, ja, das überhaupt machen, Marathon laufen. Ja, ich finde das Quatsch, ich finde es zu lang. Ja, 4, 5 Stunden zu laufen, finde ich am Stück zu lang. Und dann halt noch mit den, wie soll ich sagen, mit den Wohlstandslaufarten, Laufbeschwerden, Laufumständen, keine Ahnung. Ja, wie schaust du da drauf, wenn du da 30.000 Menschen an dir vorbeiziehen siehst und sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Arten des Fortbewegens erlebst?
Erstmal finde ich das ja generell toll, dass sich Menschen überhaupt bewegen, ne? Und also bewegen alles mehr, was schneller als Gehtempo irgendwie ist. Also mein tiefsten Respekt. Und du bist eben, warum laufen die Leute Marathon? Du bist eben erst, das ist das Geile am Marathon, du bist erst ein Marathoner, ein Marathoni, wenn du einen Marathon gefinisht hast. Du bist auch erst ein Triathlet, wenn du einen Triathlon gefinisht hast. Das macht diesen Reiz dieser beiden Sachen aus. Du bist dann auch kein Triathlet, wenn du schwimmst und wenn du Rad fährst und wenn du Rad fährst und wenn du läufst, bist du noch kein Triathlet. Du bist erst dann einer, wenn du das Ding gefinisht hast. Und das ist so für viele natürlich auch in unserer heutigen, wow, sehr wohlständigen Gesellschaft absoluter Reiz. Und das führt natürlich dann dazu, dass du auf einmal 5 Stunden läufst. Und ich stimme dir überein, Ralf, es ist ein Horror, so lange zu laufen. Mir selber einmal passiert, 2019 New York Marathon, bin ich mit einem Freund zusammengelaufen, der hat einen schlechten Tag an dem Tag. Und dann hatten wir, ich muss mal umdrehen, hier die Urkunde, 4 Stunden 51, meine Schlechtzeit beim Marathon. Und das war schon eine verdammt lange Tour, so lange unterwegs zu sein. Und aber trotzdem, es ging uns gut eigentlich danach. Also das kann man auch, aber sind wir auch einigermaßen trainiert. Ja, wie denke ich darüber? Ich habe früher natürlich, als ich noch so richtig, richtig im Analysegeschäft war, mir jeden Läufer angeguckt und wollte immer jeden gleich irgendwie judgen und Tipps geben und habe mir überlegt, hast du jetzt deine Visitenkarten immer dabei, die du den Leuten ausgibst? Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich halte das nicht mehr durch, den Leuten immer beim Laufen so zuzugucken, und habe jetzt wirklich versucht, das abzustellen und einfach nicht mehr zu judgen und nicht mehr irgendwie zu sagen, das ist jetzt gut und das ist schlecht. Aber ja, das... Oh, es gibt manchmal so abgefahrene orthopädische Konstellationen bei Läufern, wo du echt denkst, na, das kann nicht wirklich lange gut gehen, gelenktechnisch. Und das sollte man lieber lassen. Und vor allen Dingen natürlich auch, wenn du viel Körpergewicht hast, nun muss man sagen, Druck ist gut für die Gelenke. Also Belastung ist gut für die Gelenke. Die Gelenke durchwalken, die ernähren sich durch Diffusion, gerade der Knorpel. Wenn du also keine orthopädischen Schrägstellungen hast oder die in der Dynamik verstärkt werden, dann kannst du auch mit viel Gewicht laufen. So viel sei jetzt mal gesagt. Das ist okay, aber es ist natürlich schwieriger, ne? Ganz klar. Also selbst ich, wenn ich jetzt irgendwie mal 2 Kilo mehr habe, boah, ich merke das schon beim Laufen. Ich habe jetzt nicht mehr mein Wettkampfgewicht. so wie du, Philipp. Also 68 wiegst du ja, glaube ich, ne? Meins war 78, jetzt wiege ich 87. Das merkst du eben auch schon, ne?
Die Kilo. Du musst aber dazu sagen, die Kilos sind uninteressant, es kommt immer in Relation zur Körperhöhe. Ne?
Genau, Björn hat natürlich seine Körpergröße nicht mit uns geteilt und ich habe ja schon dich treffen dürfen im Firmensitz bei euch. Du bist ja auch relativ groß.
Ja gut, du aber auch 1,89, ne? Bist du doch auch, oder nicht? Ne?
Ja, 88.
Ja. 1,88, genau. Ja, ja. Also der BMI ist dann halt immer der große, ja, einfach so das, ja, klar, groß, aber trotzdem wäre es natürlich super, 78 zu wiegen, ne?
Ja, das ist ja so eine andere Geschichte, die natürlich irgendwie auch reinspielt. Klar, du hast von Druck und Belastung und so weiter gerade gesprochen. Der Körper adaptiert ja sehr stark halt an alle möglichen Dinge, ja, auch an hohe Belastung, sei es durch Training oder durch mehr Gewicht, wie auch immer. Der adaptiert aber auch Fehlhaltungen, Fehlstellungen, der passt sich natürlich auch maximal an, halt an all diese Dinge. Ist es überhaupt möglich, wenn du jemanden hast wie Philipp, der ja nicht nur Laufen als seinen Beruf betreibt, versteht und begreift, sondern ja sehr, sehr lange eben schon in diesen Konstellationen gelaufen ist, da wirklich noch substanzielle Änderungen herbeizuführen?
Ja, man sagt ja so schön, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Jetzt ist die Frage, Philipp, bist du Hans oder bist du Hänschen? Ne? und du brauchst unheimlich viele Wiederholungen, um eine Bewegung, die du eigentlich schon inne hast, neu zu lernen. Und das muss auch immer und immer und immer wieder korrigiert und angehalten werden. Also so einfach mal eben, wenn du jetzt du bei uns jetzt quasi ins Labor kommst und wir sagen dir, okay, erhöhe deine Schrittfrequenz. Ja, das machst du bei der Analyse, dann werden die Ergebnisse auch sofort besser. Das hast du ja auch gesehen, Philipp, was das bewirkt, ne, mit den mit vielen anderen in Abhängigkeit stehenden Faktoren. Ja. Aber du vergisst es halt immer wieder. Das ist genau das Gleiche, wenn du sagst, lauf mal, setz mal deinen Fuß dichter vorm Körperschwerpunkt auf. Das kannst du denn machen oder setz deinen Fuß flacher auf. Wir haben ja die Diskussion Vorfuß, Mittelfuß, Rückfußlauf. Die wird ja endlos lange geführt. Und einfach vom Rückfußläufer zum Mittelfußläufer sich zu entwickeln, das ist eine Operation, die dauert 2 Jahre. Und ich würde auch sagen, bei mir, ich war früher extremster Rückfußläufer, also so wirklich, ich habe meine Schuhe so zum Schuster gegeben und hinten an der äußeren Ecke so neue Absätze raufmachen lassen. Wieder besseren Wissens, dass man das ja gar nicht macht, weil man den Schuh hinten an der Ferse härter macht, weißt du, und dann beschleunigt, dann platscht er ja so auf den Boden. Also die Ferse muss maximal weich ausgearbeitet sein. Da darf man jetzt nicht so ein 5 mm Carbon-Gummi vom Schuster unterarbeiten lassen. Aber gut, das wusste man früher alles nicht. Ne? Du hast ja deine Laufschuhe, die waren dann dein Essex Excalibur oder was man da gelaufen ist. den hast du natürlich, das Ding war teuer, du warst irgendwie Jugendlicher, du hast das Ding dann zum Schuster gegeben und gesagt, mach mal neue Absatzecken hinten drunter und hat das gemacht. Dass du damit die ganzen, dein Lauf und Winkelbeschleunigung, natürlich auch muskuläre, also gerade die vordere Schienbeinkantenmuskulatur in dem Fall, die nachgebend arbeiten muss und dann ganz viele Leute kriegen dadurch vordere Schienbeinkantenreizung, weil sie einfach sagen, oh ja, Mensch, ich gebe das mal zum Schuster und lass meinen Schuh nacharbeiten. Leute, tut das nicht. Also schmeiß den Schuh weg, der ist irgendwann durch. Ja, aber was war die Frage, Ralf?
Ja, ob es halt wirklich eine substanzielle Veränderung gerade in so einem Leistungsbereich halt noch gibt, ja.
Da musst du wirklich mit einem Trainer und mit einem Coach und kontrolliert dran arbeiten. Also es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Philipp, hast du schon was gemerkt von den Tipps? Ehrlich, Hand aufs Herz. Aber es ist so schwierig, an der Frequenz zu arbeiten. Du musst da ja fast mit einem Taktgeber laufen.
Genau, also ich habe, also was ich schon extrem verfolge, und das habe ich, muss ich sagen, bevor wir die Analyse bei euch gemacht haben, war mir Schrittfrequenz zwar bekannt, dass es sowas gibt, aber habe ich noch nie irgendwie wirklich beachtet, ob das jetzt oder was der optimale Bereich ist. Das wird man im Video wahrscheinlich ja sogar sehen, dass ich da gar keinen Beil hatte, was da ein guter Bereich ist. Ich gucke mir das tatsächlich jetzt bei jedem Lauf an. Das kannst du ja heute auch mit den Uhren und sowas auf Strava oder so dir nachher anschauen. Ich tue mich immer noch sehr schwer, bei lockeren Läufen irgendwie 175, 180 zu haben. Weil für mich halt jetzt, klar, Kenia ist es sowieso alles anders, aber wenn ich jetzt zu Hause wäre, nicht in der Höhe flach, dann ist halt, sag ich mal, 4 Minuten auf den Kilometer für mich so entspannt, dass ich ganz komisch anfühlt, wenn ich jetzt wirklich da muss ich fast schon tippelige Schritte machen, um das zu bekommen, weil ich auch groß bin, ne? Dann hast du natürlich auch tendenziell einen größeren Schritt. In Kenia ist es aktuell noch schwerer, weil das Geläuf so hart ist, also weil die Höhe macht dir zu schaffen, das Profil macht dir zu schaffen. Wo es aber gut funktioniert, sind bei meinen Tempoeinheiten. Tempoeinheiten oder beispielsweise der Kühlbrandbrückenlauf, der ja noch Mitte Dezember hier in Hamburg war, da bin ich eben bei 180, 182.
Ja, also genau, und du musst es aber echt wirklich versuchen, auch im Trainingsalltag dann umzusetzen, ne? Aber zumindest irgendwie eine Fünferfrequenz höher zu kommen oder sowas, ne?
Ja, ja.
Aber was du halt, Ralf, was du umsetzen kannst, ist tatsächlich die Frequenz, da kann man dran arbeiten und man kann aktiv am Fußaufsatz arbeiten und man kann auch an der Länge, wie weit du nach hinten abdrückst, arbeiten. Was meine ich damit? Wir müssen halt versuchen, die bremsenden Effekte vor dem Körper möglichst zu vermeiden. Das ist das, wenn die Leute mit der Ferse aufsetzen, weit vorm Körper weg, das bremst, ne? Das ist halt eine negative Beschleunigung, also eine Bremswirkung. Und möglichst weit nach hinten den Fuß rauszutreiben, das führt dann auch gleich zu einem guten Anfersen. Anfersen soll ja nur so hoch sein, dass, wenn immer irgendwie an der Scheibe vorbeiläuft, dass der Unterschenkel, da soll der Boden parallel im Vorschwung sein. Das ist dann schon mal eine gute Richtlinie, eine gute Richtschnur. Ja gut, und dann was kannst du noch korrigieren? Oberkörperhaltung, leicht so 3-4 Grad nach vorne geneigt. Der Rest ist schwierig, ne? Man kann an der Armhaltung noch arbeiten, dass die Arme, viele lassen die Arme offen, schleifen die Arme. Dadurch hast du eine hohe Oberkörperrotation. Du willst eben kompakte Einheiten schaffen. Es dreht sich um die Hüfte herum und der Oberkörper und die Beine machen immer gegenläufige Bewegungen und die Hüfte sollte möglichst stillstehen und du musst halt kompakte Einheiten schaffen. Deshalb das Anfersen, dass die Beine kompakt sind und die kurzen Ellenbogen machen. Also vielleicht kennt ihr diese Übung, irgendwie einen Stift in den Ellenbogen, Bleistift in den Ellenbogen mal reinzumachen. Das kann man mal ausprobieren. Das hilft, um ja so kompakter zu laufen und dann merkst du, dass du am Ende leichter, dynamischer läufst, nicht mehr so schleppend stampfig. Das haben eben viele Laufanfänger, weil die adaptieren das Gangmuster auf den Lauf. Und Gehen und Laufen sind zwei unterschiedliche Bewegungsformen. Ne?
Also Leute, es ist ganz einfach, ja. Den Fußaufsatz nicht so weit vorm Körperschwerpunkt, ja, locker durchschwingen, durchdrücken, parallelen Vorschwung des Unterschenkels nach vorne, sauber durchdrücken nach hinten, Oberkörper hoch, Hüfte hochlassen, die Arme schwingen. Sag mal, wenn ich das alles bedenken soll beim Laufen, dann
Kreis. Ja. Step by step am besten.
Sag ich ja. Wir können erst mal zurückspulen, nochmal anhören, was ich gerade. Ja, genau. Und das muss ja auch irgendwie jemand, muss ja auch da sein, der sich das dann anguckt, ne, und da irgendwie seinen Senf zu abgibt, ne, weil du selber kannst, das weiß die Wissenschaft, alles, was hinter deinem Sichtfeld stattfindet, was du nicht siehst, kannst du nicht bewerten. Du kannst auch zum Beispiel nicht, wenn du in irgendwelchen Online-Schuhvereinen bist und da ist die Frage, sind sie Überpronierer oder sowas? Das ist ja, wenn du mit dem Fuß zu stark nach hinten hängst. Keine Ahnung. I don't know, ich sehe mich nicht und ich kann es nicht. Ich habe keine Rezeptoren, die mir sagen, was da hinten wie mit meinem Fuß passiert. Das ist also, das muss mal jemand beurteilen und sowieso die Mehr der Überpronation. Überpronation ist nicht schlimm. Ja, früher hat man da immer irgendwie in den 2000ern, Überpronation ist ja, wenn der Fuß zu stark nach innen knickt in der Abrollbewegung, hat man immer gesagt, oh ja, ja, das ist der Verletzungstreiber Nummer 1. Bullshit. Es ist nicht der Fall. Also eine leichte, verstärkte Pronation, wenn der Fuß stärker nach innen rollt, ist super. Haben wir mehr Bewegung unten im ganzen Komplex. Tatsächlich ist es nur 1% aller Läufer, in großen Studien wurde das gezeigt, die wirklich ganz stark überpronieren und wo dann eine erhöhte Verletzungswahrscheinlichkeit da ist. Aber ansonsten alles gut. Das ist lange nicht mehr so wichtig heute, was da unten im Sprunggelenk in der Längsachse des Fußes stattfindet, wie man früher es gedacht hätte, nur vor noch 20, 25 Jahren. In den Anfängen dieser Wissenschaft, sage ich mal. Und da wird sich immer noch mal gerne drauf gestürzt, wenn Schuhe entwickelt werden. Aber Schuhentwicklung hat sich auch komplett verändert über die letzten 20 Jahre.
Also das macht ja kompliziert logischerweise für uns Alltagstäter, weil Philipp kann sich seine Laufvideos ja im Zweifel nochmal anschauen, weil es entsprechendes Material gibt. Das ist ja bei den allermeisten Leuten nicht der Fall. Klar, man kann sich selber aufnehmen und sich dann nochmal kontrollieren. Ich kriege immer einen Schreck, wenn ich Fotos sehe von im Triathlon hinten, ja, wo dann nichts mehr ist mit Hüftstreckung und ja, man in jedem Schritt so ein sagt und denkst auch, ey, was ist denn, kein Wunder, dass du Schmerzen hattest, ja, ist ja klar. Und dann hat natürlich die Folge, die wir ja mit der Lisa schon gemacht haben, schon auch dazu geführt, dass viele Leute angefangen haben, ihre Schritte zu kontrollieren, also ihre Frequenz zu kontrollieren, weil es, Philipp hat das gesagt, ja mit den Uhren relativ einfach möglich ist.
Genau.
Und ich muss auch sagen, mich hat es überrascht und aber auch ganz schön frustriert, ja, weil ich bin nicht bei 170, ich bin auch nicht bei 160, ich bin bei 150, ja, also ich bin noch ein Stückchen größer als ihr, ja. Und selbst wenn ich subjektiv, und ich bemühe mich, ja, also ich kann zumindest sagen, er hat sich redlich bemüht, ja, aber ja. Es ist dann wie es oft ist beim redlich Bemühen, ja, es ist dabei geblieben. Ich habe jetzt am Samstag war ich laufen, ja, und habe gedacht, okay, das rollt, ja, wunderbar, du bist schön kleinschrittig, ja, und dann hatte ich eine tolle Verbesserung, nämlich von 150 auf 152, na super.
Mühsam in jetzt das Eichhörnchen, ne?
Ja, aber sehr mühsam, hallo,
ja. Ja, wie gesagt, es ist ja halt, es wird immer schwieriger, je älter du bist, desto eingeschliffener sind natürlich deine Bewegungsformate und desto schwieriger sind da Veränderungen herbeizuführen. Nichtsdestotrotz ist es ja immer ein Versuch wert und immer so eine kleine Selbstoptimierung. Man sollte immer, finde ich, irgendwo an sich arbeiten, wenn man weiß, da geht es noch nach hinten besser. Und die Belohnung ist ja wirklich eigentlich ein dynamischeres und auch ein verletzungsfreieres
Laufen. Ist das jetzt die Polizei in Hamburg oder in Kenia?
Sind wir hier an der Feuerwache.
Das war nicht in Kenia.
Nee, genau, das ist in Hamburg hier. Aber das soll es gewesen sein.
Lass uns vielleicht auch noch kurz, wir haben das mit Lisa natürlich schon angerissen, aber du hast es vorher tatsächlich ja nur gestreift, vielleicht nochmal über das Konzept eurer Insoles sprechen, weil es ist ja schon ein gewisser Schritt gewesen von Analyse-Software zu den Insoles. Und da habt ihr ja inzwischen auch eine relativ breite Palette.
Ja, ja, ja. Das Witzige ist, ich wollte früher nie was damit zu tun haben mit Insoles. Also ich habe die Leute beraten, wie macht ihr bessere Sohlen? Was könnt ihr besser machen in der Überlegung? Also gerade so bei der Orthopädie geistert immer noch diese Lehre rum, wenn du jetzt stark pronierst zum Beispiel oder wenn du ein flaches Fußgewölbe hast, Fußgewölbe, ne, gibt das Gentleman, das gibt vom richtigen Hohlfuß, der richtig kontrakt steht, bis zum flachen Plattfuß, ja, also Flachfuß, wie es eben heißt, gibt es ja so viele unterschiedliche Füße. Füße sind ja wie ein Fingerabdruck halbwegs. So, und das musst du natürlich irgendwie, und Schuhe gibt es immer nur ein Paar. So, das ist natürlich irgendwo, du kaufst den Schuh, ja klar, den probierst du dann an, aber der Schuhboden ist ja immer innerhalb des Modells immer flach. Warum machen das die Hersteller? Damit sie dir natürlich den Schuh, damit sie vom Hohlfuß Menschen, ja, also irgendwie genderneutral, bis zum Flachfußmenschen diesen Schuh verkaufen können, damit sich irgendwie jeder damit maximal wohlfühlt. Das geht ja aber irgendwie, wenn man das mal weiterdenkt, schon noch besser. So, besser geht's natürlich, du baust dir da irgendwie was rein, du machst irgendwie eine Einlegesohle da rein. Und jetzt gehst du zum Orthopäden und hast meinetwegen jetzt ein flaches Längsgewölbe. Und der geht ja mit dem Wissen und auch wirklich motiviert daran, dass er dir sagt, das kriegen wir wieder hin. Ja? Und baut dir eine Sohle, wo auf der Innenseite so ein Längsgewölbe und vorne unter dem Vorfuß auch noch so ein komischer Bubbel drunter ist, den muss er da reinbauen, weil er sonst das Ding als Orthopädieprodukt nicht klassifizieren könnte und nicht über die Krankenkasse abrechnen kann. Also das folgt dem wieder der Customer Journey, wenn du zum Arzt gehst und eben in der Orthopädie landest, dann muss er das machen, weil er ist eben dem Krankenkassenkomplex angeschlossen oder der Abrechnung und dem ist es geschuldet. Das muss denn gewisse Sachen, muss das Ding innehaben, damit die Wirksamkeit da sein sollte. Und das ist ein total falscher Ansatz. Also wir können, das ist ganz spannend, wir können so ein Längsgewölbe, wenn du ein flaches Längsgewölbe hast, statisch nicht aufrichten. Also ich kann da nicht unten irgendwas unterpacken und dann sagen, so, jo, jetzt stimmt das Fundament wieder und dann haben wir so kinematische Ketten und dann richtet sich der Mensch nach oben wieder aus. Das ist immer so die Geschichte. Ich packe unten was unter den Fuß, was relativ hart ist, ja, was so aufrichtende Komponenten hat und dann habe ich gewisse Rotationskomponenten oder die Gelenke arbeiten alle so, dass wenn ich den Fuß aufrichte, ändert sich zum Beispiel die Rotation im Unterschenkel und dementsprechend auch im Oberschenkel. Also das kann ich schon alles ansteuern, aber die Rechnung wird dann immer ohne den Wert gemacht und der Wert ist die Muskulatur. Und die Muskulatur, die verkraftet das einfach nicht. Wenn unten ein Störer installiert wird, ja, dann muss ausgewichen werden. Dann erkennt der Körper das, da ist was Festes, Neues. Ich muss ein neues Bewegungsmuster mir ausdenken, damit ich da drum rumschiffen kann. Und das führt dann ganz häufig dazu, wenn Leute so harte Einlagen oder neue Einlagen, die eben, gut gemeint sind, ja, also da kann man der Orthopädie auch gar keinen Vorwurf machen, die meinen das ja gut, aber es ist eben nicht der Fall. Wir können nichts Abgesunkenes am Körper einfach mal aufrichten wie so ein Korsett, schon gar nicht am Fuß, ja, wenn da auf einmal dreifache Belastung unten drauf steht. Und dann hast du auf einmal Muskelkater im Gesäß, Muskelkater an der Außenseite der Hüfte, whatsoever. Und mir ging es so, ich bin ja selber so ein geschundenes Kind, ich habe ja selber solche harten Einlagen bekommen mit meiner Verletzung. Ja, ich habe Blutblasen gehabt auf der Innenseite. Ne? Ja. Ich habe also nach 3-4 Kilometern war alles offen, ich habe das abgeflattert. Compete. Ich war der beste Compete-Kunde auf der ganzen Welt.
Ja? Blasenpflaster für die Leute, die da zu Hause
sind. Ja, genau, fragen, so ist. Ist ja super.
Ich fürchte, die allermeisten Leute kennen das, ja.
Podcast sollte Compete, finde ich, bekannt sein. Also, wer noch nicht Compete benutzt hat, der ist kein Marathon. Ganz einfach. Und da machst du dir natürlich schon die Gedanken, dass du eben sagst, okay, du bist selber Athlet gewesen, du bist jetzt, studierst Sportwissenschaften, machst Bewegungsanalysen, kennst das ganze Leid dieser Menschen und dann ist diese riesen Opportunity da zu sagen, ey, da läuft doch total was schief in diesem ganzen Konstrukt. Wir wissen aus der Wissenschaft, Einlegesohlen können helfen. So, man weiß nur nicht, und das ist total funky und total verrückt, welche Sohle das ist. Du kannst es nicht predicten, du kannst nicht vorhersagen, welche Sohle braucht welcher Fuß. Also dieses Modell, was wir in der Orthopädie haben, dass jemand über dich richtet, ja, du kommst rein, der Fuß wird vermessen und das entscheidet jemand, wie deine Sohle auszusehen hat, das funktioniert eben nicht. Das hat nur eine Trefferwahrscheinlichkeit von 25% wissenschaftlich belegt. Und da habe ich mir gedacht, das muss doch irgendwie anders gehen. Und da gab es so ganz interessante Untersuchungen in der Wissenschaft, die eben so gegangen sind, dass man ja so ein Reverse Engineering gemacht hat, dass man einfach die Leute selber hat entscheiden lassen, was fühlt sich eigentlich besser an. Und so kaufst du auch deine Schuhe. Du gehst ja nicht in den Schuhladen und sagst, ich brauche ein paar Schuhe und dann geht der Schuhverkäufer nach hinten und sagt, das sind sie. Und dann gehst du wieder raus. Das ist aber der Fall in der Orthopädie heutzutage. Du gehst zum Orthopädie-Schuhtechniker, sagst, ich habe irgendwie Aua, dreht mal hier rein, komm in 2 Wochen wieder, bitteschön, das sind sie und du gehst wieder raus. Mhm. Hä? Aber Schuhe kaufst du so, ey, mein Philipp, du kaufst keine Schuhe, aber du weißt selber, Adi hat eine Bandbreite von I don't know wie vielen Modellen und du hast deine 2-3 Lieblingsmodelle. Und es gibt aber auch 23 andere Modelle, die du quasi anziehen könntest. Aber du läufst den, ich weiß jetzt nicht, welchen du läufst von Adi, ne? Aber so, das ist, das, du weißt ja ganz genau, das ist mein Leisten, das ist mein Schuh und das ist mein Gefühl. Dieses Gefühl können wir übrigens auch wunderbar in der 5D-Analyse messen. Also es gibt eine Verbindung zwischen Lieblingsschuh und Leistung.
Das fühlt sich gut an, weil man damit vielleicht auch effizienter
Weißt es schon, du weißt es. Es gibt ja immer dieses Mehr. Was ist dein Lieblingsschuh? Ja, sag mir aus den, also es gibt ja immer so irgendwie diesen, du hast ja sowieso 10 Paar Schuhe. Also ich habe 10 Paar Schuhe, von denen laufe ich aber nur 4 und ich kann dir auch sagen, das ist mein Lieblingsschuh. Das ändert sich mit dem Lieblingsschuh von Jahr zu Jahr, aber du kannst mir immer irgendwie beschreiben als Läufer, warum ist es mein Lieblingsschuh? Und das Witzige ist, wir können das messen. Wir sehen die Leistung bei der Geschwindigkeit, die du mir beschreibst, die Effizienz ist am besten. Im Laufen. Ich meine jetzt nicht das also Lungenanalyse, sondern wirklich die biomechanische Effizienz. Ja. Und genau das Gleiche können wir jetzt eben auch mit, so muss es eben auch mit Einlegesohlen funktionieren. Das heißt, wenn wir diesen Gedanken des Schuhkaufs auf auf das Insole-Fitting übertragen, wenn wir mit dem Wissen, okay, es gibt Hohlfüße bis hin zum Flachfuß und ich, da ist noch ein Tuning-Mechanismus, da ist noch irgendwie, da geht noch mehr, dann muss ich das aber für mich selber ausmachen und selber entscheiden. Das kann mir keiner diktieren. Und ich muss einfach sagen, okay, was fühlt sich für mich am besten an? Ich habe das eben so umgesetzt bei uns, dass wir immer drei Profile haben. Also wir haben eine Laufsohle, die Run Pro, und die gibt es in High, Mid, Low. Also in verschiedenen Abstufungen der Gewölbehöhe. Mhm. Und die ist dann auch noch dynamisch, die ist also nicht fest. Das heißt, unter Last gibt sie auch nach. Sie wirkt also quasi wie eine Feder. Wenn du Biomechanik konsequent Biomechanik und Light, ne? Das war ja der intrinsische Antrieb. Biomechanik und Light konsequent nach vorne durchentwickelst, dann kommst du einfach darauf, okay, wir wissen, die Wissenschaft sagt, ja, Einlegesohlen können Effekte bewirken in der Verletzungsprävention. Ja, Einlegesohlen können auch den Komfort erhöhen. Und Komfort ist im Augenblick das große Paradigma in der Wissenschaft. Also man geht jetzt da und sagt, okay, Schuhe müssen komfortabel sein und dann machen sie mich verletzungsfreier. Also du kannst, alle für alle da draußen, euer Lieblingsschuh ist deshalb euer Lieblingsschuh, weil er sich am komfortabelsten anfühlt. Komfort ist, macht jeder für sich selbst aus. Ja, der eine findet das besser, wenn der Schuh fester ist, empfindet das als komfortabler. Und der andere sagt, Hoka, die ersten Hokas, die total weich waren, sind für mich komfortabler. Also für jeden Läufer ist das unterschiedlich. Ja? Also Komfort und Leistung steht in einem direkten Zusammenhang. Und dann haben wir noch diese Kreuzung der Carbon-Schuhe im Augenblick gerade, die da so reinläuft. Können wir auch nochmal drüber reden, warum das so funktioniert mit Carbon-Schuhen, warum man da irgendwie schneller wird. Und die Insole, die ist quasi das Topping auf der ganzen Geschichte. Das ist also das Feintuning des Schuhs, das individuelle Anpassen auf deinen Fuß. Und das muss aber bitte weich, flexibel und von dir entschieden werden. Von dir als Läufer entschieden werden. Das darf kein Fremder für dich entscheiden.
Also Carbon-Schuhe haben wir uns natürlich völlig überraschend schon hin und wieder mal befasst, aber es ist natürlich ganz spannend, dass du das Thema nochmal ansprichst, weil ja ein anderes Motiv, um bestimmte Schuhe zu kaufen, so läuft. Das laufen die schnellen Jungs wie Philipp da vorne auch. Das will ich auch. Ja. Die Durchdringung der Carbon-Schuhe in die Volksläufe, in die Volkstriathlons rein, ist natürlich atemberaubend. Ja. Also ich war auch wirklich überrascht. Ich habe wegen Corona und so weiter im vergangenen Mai nach längerer Zeit wieder einen Wettkampf gemacht. Ich war wirklich total überrascht. Ich bin sehr lange gelaufen, weil ich langsam und schlecht gelaufen bin und hatte viel Zeit, mir Schuhe anzugucken. 85% Carbon-Schuhe. Ja, bei 2000 Leuten da in St. Pölten, da habe ich auch gedacht, wow, ja, das ist schon eine wahnsinnige, schnelle Marktdurchdringung. Wir wissen alle, die Dinger sind nicht preiswert, die sind auch nicht besonders long-lasting. Ja, genau. Sondern das ist alles ein absoluter Luxusartikel, im letztlich ja doch für ein, also auf jeden Fall für einen Leistungsbereich. Ja, ich will jetzt nicht sagen Hochleistungsbereich, aber für einen Leistungsbereich. Aber klar, was die Jungs und Mädels vorne schnell macht, macht mich ja auch schnellerer. Ja, jetzt dein Urteil dazu. Also ist es wirklich angesagt zu sagen, okay, damit pushe ich halt auch als viereinhalb Stunden Läufer nochmal oder lieber dem Diktat, ich muss mich total wohlfühlen in meinem Schuh folgen, weil, sagen wir mal, nur bequem und Wohlfühlfaktor ist bei Carbon-Schuhen nicht unbedingt.
Da würde ich kurz einhaken. Ich glaube, das finde ich schon. Ich glaube, warum viele Leute, also da gibt es sicherlich auch, also ich bin sehr auf Björns Antwort gespannt. Ich glaube auch, dass das natürlich, diese Schuhe wurden designt natürlich für absoluten Hochleistungssportbereich, wie das natürlich oft dann so ist. Logischerweise, du hast das schon angesprochen, Ralf, gucken die Leute, was wird vorne gelaufen, das sind neue Entwicklungen. Das kann mir ja vielleicht auch helfen, schneller zu laufen. Und für einige funktioniert das sicherlich, denn der Unterschied ist ja, wenn ich jetzt überlege, wir gehen jetzt mal 10 Jahre zurück oder so, da hast du ja Wettkampfschuhe gehabt, auch für einen Marathon. Das waren ja ganz, ganz dünne Schlappen, sage ich jetzt mal. Da hätte ich gesagt, die kann gar nicht jeder laufen. Weil wenn jetzt jemand, der jetzt nicht kenianisch gebaut ist, sage ich mal, diesen Schuh anzieht und dann halt nicht nur 2 Stunden mit dem Schuh rennt auf Asphalt, sondern 4 oder noch länger, dem fliegen die Waden und Achillessehnen weg. Und ich glaube, bei Carbon-Schuhen ist ja der Clou ein bisschen, warum der auch die breite Masse so schnell erreicht, neben der Werbung, die natürlich dazu gemacht wird, ist ja, dass diese Schuhe aufgrund der hohen Dämpfungseigenschaften sich ja trotzdem für einen Wettkampfschuh relativ komfortabel zunächst mal anfühlen. Du merkst ja nichts von der Straße. Du merkst nicht, dass nach 10 Kilometer dir die Wade theoretisch jetzt wegfliegt. Ob das jetzt trotzdem dann für alle Bereiche sinnvoll ist, und ich sage jetzt genau noch warum, die diese körperliche Konstitution haben, Rumpfmuskulatur etc., Abdruck, dass du in den vollen Genuss des Leistungspotenzials eines solchen Schuhs kommst, das wage ich jetzt auch zu bezweifeln, sage ich mal. Ich glaube, dass es da sicherlich nicht bei jedem gleich die Wirkung ist. Aber ich bin sehr gespannt, was Björn sagt. Ich glaube, dass die so Einzug gehalten haben, ist auch damit zu begründen, dass die halt so verhältnismäßig komfortabel sich anfühlen, wenn man mit denen läuft.
Erstmal haben wir was, okay, du hast es gerade angesprochen, Wettkampfschuhe früher waren generell niedrig in der Sprengung, soll heißen, die Überhöhung des Rückfußes war gering, ich sag mal so vielleicht 2 bis 4 Millimeter war so ein Wettkampfschuh.
Und dann ganz dünne Sohle, ne?
Ganz dünne Sohle, die Sohle war auch deutlich geringer, die hatte halt so eine Höhe, so eine Bauhöhe, so eine Stack-Height von 18 Millimetern, ja, so im ja. Schnitt. Also Stack-Height ist dann, wenn du die Höhe jetzt hinten im Rückfuß misst und dementsprechend vorne ging die dann auf 16 oder 14 Millimeter runter, ja. Waren ja schon sehr dicht an diesem Trend. 2006 ging das ja los mit so der Natural Running Geschichte, ja. War der Wettkampfschuh eigentlich immer schon so ein, war schon immer irgendwie da. Ne? Also Natural Running war schon, also diese Schuhe waren schon immer da. Nur es waren Wettkampfschuhe und die waren natürlich, hat sich ja keiner gekauft und waren ja auch eigentlich immer gar nicht in Laufgeschäften so einfach zu bekommen. Jetzt hat sich in der Schuhentwicklung, gerade in der Kunststoffindustrie, aber unheimlich viel getan im Bereich Schaumentwicklung. Also die EVA-Schäume, die sind nicht mehr so tot und pappig, also pappig im Sinne von, dass die halt wenig Responsiveness haben. Also dass sie früher bist du da rein und die brauchten eine gewisse Zeit, um wieder hochzukommen, der Schaum. Ja. Da hat sich dann aber recycelt, also da hat sich dann wieder auf Null zurückgesetzt im Vorschwungprozess, sodass er dann zum nächsten Initial Contact, zur nächsten Landung irgendwie wieder so seine Arbeit verrichtet hat. Heute sind die Schäume anders. Also es gibt durch neue chemikalische Prozesse und Materialien einfach andere Schaumqualitäten. Das ist das, Philipp, wenn du jetzt sagst, boah, der fühlt sich komfortabel an. Du gehst also heute in so einen Carbon-Schuh rein und Achtung, die sind ja hinten noch alle 4 Zentimeter hochgebaut. Mhm. Ja. Du hast ja früher jetzt, der Wettkampfschuh war irgendwie, lass ihn 18, 12, 14, 16 Millimeter hoch gewesen sein. Heute ist jetzt der neue Wettkampfschuh, in Anführungszeichen, 4 Zentimeter hoch hinten.
Ja.
Ja. Das ist limitiert, ne? Die würden ihn ja gerne noch höher bauen. Damit du brauchst ja nach vorne eben diesen Carbonlöffel, der braucht eben einen ziemlich großen Weg und auch eine relativ große Überhöhung und Sprengung, damit das eben in dem Prinzip funktioniert. Und das bedeutet schon mal, du hast einen Monster-Kipphebel. Wenn du also auf dem Schuh stehst und da kannst du jetzt auch nicht mehr medial lateral, also auf der Innen- oder auf der Außenseite, irgendwelche großen Verstärkungselemente reinmachen. Mhm. Also du musst Kopfsteinpflaster mit so einem Carbon-Schuh zu laufen, bitteschön. Wenn man nasses Kopfsteinpflaster mit einem Carbon-Schuh
macht nicht so viel Spaß.
Ja? Du weißt ja, was ich meine. Du musst einfach, Carbon-Schuh kannst du schon mal nur laufen, wenn du weißt, das Ding ist eigentlich auf Asphalt oder auf richtig guten Wegen, dass du dich nicht darauf konzentrieren musst, was du da unten irgendwie auszugleichen hast.
Absolut.
Weil der ganze Schuh total kippelig gebaut ist. Und aber wie gesagt, Pronation, dieses nach innen knicken, ist halt nicht mehr so wichtig. Früher wäre das geistig überhaupt nicht zugelassen worden, dass solche Schuhe entwickelt wurden. Also weil das komplett gegen die Strömung gelaufen wäre. Heute weiß man eben, okay, man kann es zulassen. Aber wenn ich meinen Fuß jetzt auf 4 Zentimeter hoch weiches Material stelle, habe ich einen sogenannten Kipphebel nach innen oder außen. Also ich muss den erstmal kontrollieren können. Und das ist nicht nur die Wadenmuskulatur hinten, also mit der Achillessehne, der dreiköpfige Wadenmuskel, der in die Achillessehne geht, sondern vor allen Dingen auch die Muskulatur auf der Außen- und auf der Innenseite, die eben den Fuß nach innen und außen stabilisieren. Die musst du auch erstmal haben. Die hat jeder. Aber die muss erstmal auch gut funktionieren und gut arbeiten können. Und da kann man dann eben auch ganz schnell Probleme bekommen. Also, wer soll Carbon-Schuh laufen? Erstmal finde ich die Entwicklung mega. Ich finde es einfach geil, dass im Laufen mal wieder so ein richtiger Wow, so richtig was los ist, wo man eigentlich gedacht hat, Laufen, was soll da noch passieren? Die Entwicklung selber, die Grundidee zu so einem Carbon-Schuh kommt aus der Orthopädie. Ja, das hat man früher angewandt bei, oder wendet man heute noch an, bei Sprunggelenksverletzungen, wenn man die Abrollung beschleunigen will. Weil genau das macht so ein Schuh, der setzt den Drehpunkt. Normal ist der Drehpunkt, wenn du dich abdrückst, wenn ihr jetzt auch so steht und irgendwie euch auf die Zehen, die Ferse hochnimmt, dann ist der Drehpunkt immer das Großzehengrundgelenk oder die Zehengrundgelenke, also da, wo ihr die Zehen nach oben beugen würdet. Und den verlegst du, diesen Drehpunkt verlegst du jetzt quasi mit dieser Carbonspange so 2 Zentimeter nach vorn. Deshalb brauchst du auch diese dicke Sohle. Das heißt, du hast im Grunde einen 2 Zentimeter längeren Schritt nach hinten raus. Das macht die Sache so spannend. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass wir sagen, wir müssen den Schritt nach hinten länger gestalten. Und dabei hilft uns der Carbonschuh. Das macht der Carbon-Schuh, da aktiviert er uns und er schleudert auch, Philipp, das kannst du auch bejahen, gefühlt den Fuß ein bisschen höher hoch hinten.
Voll.
Durch diesen Push-Effekt, weil die Carbon-Spange doing, wieder so auf Null zurückgeht, kriegst du so einen Schleudereffekt und der macht nichts anderes, als dass er uns kompakt macht. Der bringt also diesen Kniewinkel rein, der bringt eben, Ralf, was du eben sagtest, total einfach Unterschenkel, der paralysiert den Unterschenkel zum Untergrund im Vorschwung oder eben noch besser. Also je kompakter, je dichter ich mit meinem Fuß ans Gesäß komme, guckt euch mal Sprinter an, desto weniger Muskelarbeit muss ich verrichten, um das Bein wieder nach vorne zu bringen. Also kompakte Einheiten, dann habe ich also meine Schwungmasse dichter an den Drehpunkt der Hüfte ran. Das ist die Biomechanik dahinter. Also wir haben so 2 Faktoren. A, ich verlängere den Schritt um 2 Zentimeter durch die Verlagerung des Drehpunktes weiter nach vorne, also weiter zu den Zehen. Eigentlich sind Carbon-Schuhe Skistiefel. Also, hör auf, was ist der Effekt? Ihr wisst, wenn ihr Skistiefel anhabt, macht ihr, ja, ihr geht komplett anders, völlig klar. Aber ihr rollt über die Fußspitze ab. Ja, du rollst nicht mehr, das ist auch, wenn du mit Radschuhen gehst. Also, na gut, da hast du die Cleats da drunter, da ist es nochmal was anderes. Aber wenn du jetzt keine, aber ne, Ralf, du bist bei mir bei Radschuhen.
Ja, klar.
Die haben eine Carbonsohle.
Also ich bin auch bei den Skistiefeln. Ja, also wenn man mal zum Skibus rennt, ne,
genau.
dann geht es ja maximal über die Fußspitze, klar.
Genau. Ja. Und der Effekt, das macht, nicht in dem Maße, aber das macht diese Carbonspange. Die legt uns den Drehpunkt weiter nach vorn, also zu den... zehn Bären, also zu dem, ja, am Ende, also zum Ende der Großzehe, 10 Bären heißt das Ding, ne? Da wird der Drehpunkt eben hin verlagert. Und das bringt so in etwa 2 Zentimeter Raumgewinn. Und wenn du das siehst und mit den Kipchoge-Zahlen vergleichst, kommt das ziemlich genau hin, wenn er die Schritte einfach länger gestaltet und du hast dann einfach eine etwas längere Flugphase und dann sind wir bei diesen Zeiten. Also ja, einfach mal ausprobieren. Ich finde das total spannend, diese neue Entwicklung. Und auch wieder hier, du musst ein gewisses Gewicht, ein gewisses Gerüst mitbringen, um diesen Schuh zu laufen. Und ich sehe halt, ne, Ralf, jeder trägt das Ding und nicht jeder hat das Gerüst dafür und nicht jeder hat die Konstitution, diesen Schuh zu laufen. Deshalb Obacht und bitte nicht zu viel im Training laufen. Ihr könnt das mal als funky Wettkampf-Ding gerne benutzen. Das macht ja auch Spaß. Also ich ziehe so ein Ding an und ich laufe dann auch schneller.
Also aber schon, weil du in deinem Kopf drin hast, damit laufe ich schneller.
Ja, ja, ja. Weil es was Besonderes auch ist. Ich glaube eher, das ist ein Psychologiefaktor. Also ich weiß gar nicht so, ob du musst schon richtig, hey, ich meine, ganz ehrlich, Philipp, ne, Viererschnitt ist ein langsamer Lauf. Ja, hatte ich früher auch mal, haben wir schon drüber gesprochen. Aber im Augenblick habe ich schon ganz schön zu tun, wenn ich mal einen 4,45er-Schnitt laufe, ganz ehrlich, Gentlemen. Also das ist so, man muss ja auch sehen, und dein Wettkampftempo ist nun auch irgendwie unter 3, je nach Distanz. Das ist schon echtes Laufen, über was wir hier reden. Also für alle, die mal unter 3 Minuten auf dem Tausender gelaufen sind, das ist schon Laufen. Und da bringt so ein Schuh eben nochmal was, nochmal mehr. Aber auch bei so langsameren Läufern. Es macht Spaß. Also insofern, klare Kaufempfehlung, probiert die im Laden aus. Ihr müsst auch wirklich nicht das Ding online kaufen. Ich würde tatsächlich in einen
mal probieren.
Gut sortierten Laden gehen und dann mal den, ja gut, den Nike wollen irgendwie alle, aber die Brand A gegen Brand B und C probieren, ne? Und einfach mal gucken, welcher sich dann am besten anfühlt für euch. Und dann einfach mal, ja klar, sind sauteuer, Aber egal, Laufen kostet so gut wie gar nichts. Also ich meine, hey, Triathlon ist so teuer dagegen. So ein Rad kann mal eben locker 5.000, 6.000 Euro kosten. Insofern machen, kaufen. Einfach mal. Klare Kaufempfehlung.
Wir werden noch mal kurz auf was hinweisen, und zwar auf unser Gewinnspiel mit euch. Weiß gar nicht, ob du da informiert bist, Björn. Wahrscheinlich musstest du irgendwas mal abzeichnen, und Lisa hat gesagt, hier, wir brauchen das und das. Nein, wir haben natürlich schon auch mit Lisa ja ausführlich über die 5D-Lab-Analyse gesprochen, die Möglichkeiten und so weiter. Und in dem Zusammenhang haben wir euch natürlich auch hier mit Curex zusammen ja die Chance eröffnet, das mal zu erleben, so eine 5D-Lab-Analyse, und zu gucken, wo, wie, was für Stellschrauben hat man denn da noch. Und das könnt ihr einfach, ihr könnt einfach teilnehmen, indem ihr euch entweder unter dem Link, den wir in den Shownotes drin haben, euch eine Curex Insole bestellt, oder indem ihr direkt auf der Website von Curex seid, euch dort eine Insole aussucht und bestellt und den Code Bestzeit verwendet. Dann seid ihr damit automatisch im Lostopf. Ein netter Nebeneffekt dabei ist ja auch noch, dass 1 Euro pro verkaufter Insole auch an das in Hamburg, ja zumindest das deutsche, die deutsche Niederlassung von Plan International geht, einem Kinderhilfswerk. Und wir haben noch den Zeitraum, glaube ich, der ist noch, glaube ich, zwei Monate sogar noch offen. Aber wir haben aber schon gesehen, dass ich glaube, einige Leute da angemeldet haben. Ich werde fast die Vermutung nicht los, dass spätestens, wenn wir das YouTube-Video ja dann auch von meinem Besuch bei euch online haben, was ihr euch dann anschauen könnt, noch ein paar mehr Interessenten gibt. Ist wirklich sehr abgespaced und kann ich euch jedem nur ans Herz legen, das mal sich zu gönnen.
Genau, eine neue Runde ist jetzt also auch eröffnet. Also die mit Veröffentlichung dieses Podcasts wird der Gewinner von der letzten Runde gezogen, oder die Gewinnerin. Und eine neue Runde ist also eröffnet. Also quasi.
Ah, dann machen wir das sogar so. Okay, da bist du ja schon mehr up to date.
Das ist mein Briefing, mein Info, was ich.
Ja, umso besser. Dann hier Props an Curex, ne? Dann gibt es nicht nur einen Gewinner, sondern mindestens vier. Dann würde ich sagen, ist das doch nochmal ein guter Anreiz, da sich direkt nach dem Anhören dieser Podcast-Folge auf die Website zu begeben.
Also ich muss das sowieso noch jetzt das ganze Wochenende über machen. Ich muss jetzt noch mehrfach zurückspulen, um das alles zu verstehen, Björn, und umzusetzen. Weil es ist eine Menge, aber es ist natürlich wahnsinnig spannend und auch wirklich cool. Ich glaube, ich muss es aber sehen. Ja, also ich muss mich selber beim Laufen sehen, weil du hast es sehr anschaulich ja nicht nur geschildert, sondern auch erläutert. Es ist so wahnsinnig schwer, nicht nur als normaler Mensch, sondern als älterer, erwachsener Mensch, Dinge dann nochmal zu verändern, wenn man das nicht sieht, weil man hat ja eine völlig andere Eigenwahrnehmung als das, was dann tatsächlich da so passiert auf der Straße. Also ich muss erst nochmal zurückspulen und größere Teile des Podcasts nochmal anhören, gehe dann nochmal rauslaufen, dann muss ich es per Video aufnehmen. Also ich habe das Wochenende reichlich zu tun, glaube ich.
Wir haben euch ein paar Hausaufgaben mitgegeben hier, damit ihr auch beschäftigt bleibt.
Ja, ich hoffe, es war jetzt nicht zu viel. Also das ist
halt Es ist so super spannend, ja. Also deshalb es ist ja jedes Mal, wenn man mit so Menschen wie euch spricht, geht man wieder in sich selbst, ja. Und dann reflektierst du ja nochmal, was mache ich eigentlich selber? Weil klar, man kann ja immer auf die anderen zeigen, ne? Das, was du gesagt hast, ja. Don't judge others, ja. Guck erstmal auf dich, ja. Aber wenn man das dann macht, dann überlegt man ja auch, wie viel davon kann ich umsetzen? Was habe ich eigentlich für Schuhe? In welchen fühle ich mich jetzt wirklich wohl? Was benutze ich denn in so einem Wettkampf? Ja, widerspricht sich das vielleicht? Was mache ich in meinem Training? Welche Geschwindigkeiten laufe ich alle eigentlich? Wie fühle ich mich? Was tut mir weh? Also es sind ja so viele Dinge, die mir durch den Kopf gehen können. Und eigentlich will man ja nur rausgehen und laufen. Ja.
Eigentlich willst du nur rausgehen und laufen, und das ist so, und diesen in den Flow kommen, ne? Also diesen fantastischen Zustand, wenn du so zwischen Anstrengung und Anstrengungslosigkeit bist, ne, Philipp? Du weißt ja, das muss ja in Kenia jetzt auch. Ich habe ja schon mal Lust, in Kenia zu laufen.
Ja, aber Björn, wir hatten das ja gerade am Anfang. Ja,
ist nichts mit anstrengungslos.
Ja, noch nicht. Heute hat es nicht geklappt. Ja.
Heute hat es noch nicht geklappt. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Tage mehr für die Höhenanpassung. Wir sind ja auf 2400 Meter Höhe, und das ist auf jeden Fall in Verbindung mit dem Streckenprofil schon noch eine gute Challenge. Insofern werden jetzt die ersten Tage noch ein bisschen ruhig gestaltet und dann schauen wir mal, ob es noch ein paar Flowläufe hier auch gibt. Björn, vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall, dass du dir heute genommen hast, dabei zu sein. Ich glaube, das war für nicht nur für mich, aber ich glaube für alle anderen, die das ja auch hören werden, super spannend. Ist immer cool, wenn man so Experten in ihrem Feld hat, die dann halt auch so richtig tief in die Materie reingehen können, und das ist ja auch das, was wir oft als Feedback bekommen aus der Community, die hier regelmäßig einschaltet, dass das natürlich Mehrwerte sind, die du jetzt ja sonst nicht überall überhaupt Zugang hast. Insofern vielen Dank dir für deine Zeit heute und ja, was steht bei dir Wochenende noch an? Also bei mir ist ja klar, laufen. Ralf hat ja schon gesagt, er hat auch noch ein paar To-Dos nach diesem Podcast zu überprüfen. Was ist dein sportliches Programm?
Ich gehe snowboarden das ganze Wochenende. Ich fahre
in Hamburg?
Nee, tatsächlich im Zillertal in Österreich. Also, aber das ist ja nur ein Katzensprung von Hamburg bis nach Österreich ins Zillertal. Nee, ich werde das ganze Wochenende hoffentlich im frischen Tiefschnee abseits der Piste, hoffentlich lawinenfrei, ja, mir den Schnee um die Nase brausen lassen. Das ist mein
Wochenende. Das klingt auch nicht verkehrt, würde ich mal sagen. Ja, fantastisch. Dann würde ich sagen, wir bedanken uns bei euch, die ihr zugehört habt, wünschen euch natürlich auch hoffentlich viele Wochenendkilometer, oder wer Skifahren ist, der darf natürlich auch gerne mal ausnahmsweise mal auf Skiern unterwegs sein. Ralf, hast du noch Pap Simon die Worte zum Abschluss dieser Folge?
Nee, ich bin noch sehr in Gedanken. Also ich habe das Gefühl, wir brauchen noch Follow-ups, ja, weil ich muss da Dinge nochmal durchdringen. Ja, es war mit der Kaya ja letzte Woche bei der Motivationsfolge auch so. Da kommen einem im Nachgang noch so viele Dinge, die man dann nochmal besprechen, also Fragen und nachdenken und besprechen muss. Deshalb ist das ja so sauspannend. Also ich glaube, Björn, wir müssen nochmal auf die zukommen. Ja. Lassen das mal ein bisschen auf uns wirken, versuchen alle, unsere Frequenz um 3,5 zu erhöhen und dann mal irgendwas zu verstehen an unserem Lauf, und dann müssen wir nochmal reden.
Ich weiß auch nicht, ob wir das Thema Sprengung im Laufschuh, also wirklich Überhöhung, schon mal hier so richtig in der Tiefe durchdrungen
haben. Nein, nicht in der Tiefe. Angesprochen, ja, in der Tiefe, nein. Ja.
Das ist auch noch ein ganz spannendes Thema, wenn du deinen Laufstil anpassen willst, mehr mittelfußorientiert oder sowas. Ne? Denn die meisten Schuhe sind 12 Millimeter überhöht hinten. Und aber gut, das ist vielleicht noch was für die nächste. Wir sind ja eigentlich auch hier auch beim Tschüss sagen und beim Abschluss. Und insofern, ja, ich bedanke mich bei euch beiden.
Du hast schon wieder ein Teasing gelegt.
Ja. Wir haben da Follow-ups in Planung.
Nein, es ist ja, Schuhe ist einfach so ein Mysterium in der Läuferei. Und man kann das schon so ein bisschen runterbrechen und sagen einfach, warum sind Sachen so? Und da ist noch Luft nach oben und Raum für mehr auf jeden Fall. Also insofern verabschiede ich mich hiermit als Schuh-Nerd in diese Runde und als Bewegungs-Nerd und danke euch für euer Zuhören, euch allen da draußen eben auch, und wünsche euch ganz, ganz viele verletzungsfreie Läufe im Flow.
Das klingt doch fantastisch. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut.